Combat Information Center. Lee glaubte ihren Augen nicht zu trauen. Innerhalb weniger Sekunden war im Welldeck das Chaos ausgebrochen. Entgeistert sah sie Peak den Pier entlanglaufen, die Soldaten blind ins Wasser feuern, Roskowitz zerfetzten Körper. »Funkverbindung herstellen«, befahl sie. Plötzlich hallte die Kommandozentrale von Schüssen und Schreien wieder. Auf den Gesichtern ringsum spiegelte sich Entsetzen. Alle begannen durcheinander zu reden. Dem Chaos im Welldeck folgte seine Entsprechung im CIC. Fieberhaft überlegte sie, was zu tun war. Verstärkung schicken, natürlich. Mit Explosivgeschossen diesmal. Was ballerten die da unten auch mit konventioneller Munition herum? Sie mussten die Kontrolle zurückgewinnen. Sie würde selber runtergehen. Wortlos lief sie nach nebenan ins LFOC. Im Kriegsfall diente es als Befehlszentrale für die amphibischen Operationen. Man konnte von hier aus die Ballasttanks fluten oder leerpumpen und die Heckklappe öffnen, wenn im Welldeck die Kontrollen versagten. Einzig die Bodenschleusen ließen sich vom LFOC aus nicht kontrollieren. Ein weiterer dummer Fehler beim überhasteten Umbau der Independence. »Okay«, erklärte sie dem entsetzten Personal an den Konsolen. »Achterliche Ballasttanks leerpumpen! Heck trockenlegen!« Sie dachte nach. War die Schleuse im Boden des Welldecks verschlossen oder offen? Konnte das Wasser ablaufen? Das Inferno auf den Monitoren ließ keine Aussagen darüber zu. Im Allgemeinen reichte es, das Heck des Schiffes einfach anzuheben und das Wasser des künstlichen Hafens floss durch die offene Schleuse oder durch die heruntergelassene Heckklappe nach draußen. Für den Fall, dass beides blockiert war, gab es das Notpumpsystem. Es brauchte ein bisschen länger, erfüllte aber denselben Zweck. Lee gab Order, die Pumpen anzuwerfen und rannte zurück ins CIC. Welldeck. Die Shots reagierten nicht. Warum? Darüber konnte er sich vorerst keine Gedanken machen. Atemlos rannte Peak zu einem der Waffenschränke und riss eine Harpune mit Sprengkapsel heraus. Die Soldaten feuerten wild ins Wasser. Etwas Gewaltiges, Krakenartiges kam durch die offene Schleuse ins Schiff und schlängelte sich dicht unter der Oberfläche dahin. Und der Orca hatte Roskowitz die Beine abgebissen. Aus den Augenwinkeln sah er, wie sich Rubin aus dem Wasser zog. Peak war erleichtert und angewidert zugleich. Er hasste den Biologen, aber er hätte sich nicht dazu hinreißen lassen dürfen, ihn ins Wasser zu stoßen. Rubins Leben musste unter allen Umständen geschützt werden. Er musste seine Aufgabe zu Ende bringen. Die Finne bewegte sich vom Pier weg. Weiter hinten schwammen Anawak und Greywolf. Sie strebten der gegenüberliegenden Seite zu. Leuchtende Tentakel folgten ihnen, aber eigentlich waren die Dinger überall und zuckten in sämtliche Richtungen, während es der Orca eindeutig auf die Fliehenden abgesehen hatte. Er musste das Vieh erledigen, bevor es noch jemanden tötete. Plötzlich fühlte sich Peak im Innersten ruhig werden. Alles andere konnte warten. Das Wichtigste war jetzt, diese Masse Fleisch mit Zähnen zu erledigen. Er hob die Harpune und peilte. Anawak sah den Orca näher kommen. Das Wasser in dem künstlichen Hafenbecken schäumte und spritzte, schien selber lebendig geworden zu sein. Eine wogende, blau schimmernde Masse, durch die sich der Orca zielstrebig auf ihn und Greywolf zubewegte. Der schwarze Schädel kam zum Vorschein, als das Tier stoßartig seinen Atem ausblies. Es war wenige Meter entfernt. Sie würden es nicht bis zum Pier schaffen, so viel stand fest. Irgendetwas mussten sie tun. Beim Angriff der Orcas im Clayquart Sound war zur rechten Zeit Greywolf mit dem Boot da gewesen. Aber Greywolf ging es gerade nicht viel besser als Anawak. Sie mussten den Orca austricksen. Der Wal tauchte ab.
»Wir lassen ihn durch!«
schrie er Greywolf zu. Nicht sehr präzise, dachte er. Keine Ahnung, ob Jack was damit anfangen kann. Aber für Erklärungen war es ohnehin zu spät. Anawak holte Atem und ließ sich unter Wasser sinken. Peak fluchte. Das Biest war verschwunden, von Greywolf und Anawak nichts mehr zu sehen. Er rannte weiter den Pier entlang und suchte den massigen Körper, aber das Becken hatte sich in ein surrealistisch bewegtes Inferno verwandelt, in dem Licht, undefinierbare Formen und spritzende Gischt keinen klaren Blick mehr zuließen. Vor ihm feuerte einer der Soldaten auf die schlangenartigen Dinger im Wasser, offenbar ohne Wirkung.
»Lassen Sie den Quatsch!«
Peak stieß den Mann in Richtung Kontrollpult.
»Geben Sie Alarm! Versuchen Sie, das Schott zu öffnen und das Tauchboot loszuwerden!«
Sein Blick suchte die Wasseroberfläche ab.
»Und dann machen Sie die verdammte Schleuse zu!«
Der Soldat hörte auf zu schießen und lief los. Peak trat an den Rand des Piers und kniff die Augen zusammen. Die Harpune lag schwer in seiner Hand. Wo war der Orca? Er war nicht mehr zu sehen. Dafür zuckende, sich windende Masse, blaues und weißes Licht. Im Moment, da Anahuac sich unter die Oberfläche hatte sinken lassen, war der grelle Lärm dumpfem Rauschen und Poltern gewichen. Greywolf hing rudernd neben ihm, Luftblasen entwichen seinem Mund. Immer noch hielt Anahuac den Arm des Halbindianers gepackt, nachdem er ihn mit herabgezogen hatte. Er wusste nicht, ob seine Idee funktionieren würde, aber an der Oberfläche waren sie auf jeden Fall verloren. Etwas wogte ihm entgegen, das einer riesigen, kopflosen Schlange glich. Über das halbtransparente, blauschimmernde Gewebe pulsten streifige Lichter. Hunderte dünner, peitschenartiger Ausleger wuchsen daraus hervor und strichen über den Boden des Decks. Und plötzlich wurde Anahuac klar, was das Ding tat. Es scannte seine Umgebung. Die Peitschen erfassten jeden Punkt des Beckens. Während er noch zusah, entsetzt und fasziniert zugleich, entsprossen dem Schlangenkörper weitere Ausleger und wimmelten in seine Richtung. Zwischen ihnen klaffte das offene Maul des Orcas. In Anahuac ging eine Veränderung vor. Ein Teil von ihm kapselte sich ab und stellte in aller Ruhe Fragen. Wie viel von dem Angreifer war noch Wal, wie viel Galerte? Was hatten sie von einem Lebewesen zu erwarten, das nicht mehr seiner Natur gemäß handelte, sondern in einem fremden Bewusstsein aufgegangen war? Er musste den Orca als Teil der leuchtenden Masse sehen, nicht mehr als Wal mit natürlichen Reflexen. Aber vielleicht war genau das von Vorteil. Vielleicht gelang es ihnen, das Tier zu verwirren. Pfeilschnell war der Orca heran. Anahuac wich aus, gab Greywolf einen Stoß und sah ihn in entgegengesetzter Richtung davonschnellen. Er hatte den Zuruf verstanden. Der Wal schoss zwischen ihnen hindurch, nachdem sich seine Beute überraschend geteilt hatte. Ein paar Sekunden gewonnen. Ohne dem Orca einen weiteren Blick zu widmen, schwamm Anahuac mitten in das Tentakelgewirr hinein. Reuben kroch nach Luft schnappend und auf allen Vieren über den Pier. Der Soldat sprang über ihn hinweg und hastete zum Kontrollpult. Er warf einen Blick auf die Anzeigen, orientierte sich und drückte auf den Knopf, um die Stahlschotts zu öffnen. Das System blockierte. Wie jeder in seiner Truppe war der Soldat in allen technischen Systemen des Schiffs geschult worden und kannte deren Funktionsweise. Das Bild von Browning hatte sich ihm eingebrannt, wie ihr Körper gegen das Pult geschleudert worden war. Er bückte sich und nahm den Knopf genauer in Augenschein. Verklemmt, seitlich verzogen, vielleicht durch einen Stiefeltritt Brownings. Viel war es nicht, was er zu korrigieren hatte. Er packte sein Gewehr und schlug mit dem Kolben dagegen. Der Knopf rastete ein.